Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei Citywire Deutschland. Ja, das Asset Management in Deutschland ist eine zunehmend älter werdende Branche. Überall werden händeringend junge Talente für die Vermögensverwaltung, das Private Banking oder eben auch das Fondsmanagement gesucht. Warum das so ist und wie die Branche vielleicht attraktiver werden könnte für junge Talente, wollen wir in dieser Podcast-Ausgabe diskutieren. Ja, und um das zu diskutieren, habe ich mir eben eines dieser jungen Talente eingeladen, nämlich Wilhelm Möller. Für die Zuhörer, die Wilhelm noch nicht kennen, er ist 23 Jahre alt, hat mit 21 die Advanced Sustainable Investment GmbH gegründet und vergangenes Jahr einen Artikel 9 vor, den Fight for Green, aufgelegt. Ganz nebenbei ist er noch im Börsenverein seiner Stadt, nämlich Leipzig, aktiv, hat sein erstes Staatsexamen abgeschlossen und hat dafür gesorgt, dass Fridays for Futures nach Leipzig kommen und dort die ersten Demonstrationen mit organisiert. Hallo Wilhelm.
Hi Philipp, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe es jetzt gerade schon mal angeteasert, so ein paar Dinge genannt, die du gemacht hast im vergangenen Jahr. Es waren offensichtlich sehr bewegte Monate für dich. Kannst du uns mal einen Rückblick geben? Wie war das vergangene Jahr für dich? Was ist so alles passiert?
Ja, sehr gerne. Also du hast explizit auch den vergangenen Jahr gefragt, also 2022. Begonnen hat das Jahr tatsächlich beim Notar im Februar. Dort haben wir nämlich 25% der Advanced Sustainable Investment GmbH an unsere Hauptinvestoren verkauft, abgetreten und haben dafür Seed Money in Aussicht gestellt bekommen. Und mit diesem Commitment konnten wir dann zugehen auf unsere Dienstleister, die wir für das Fondsgeschäft brauchen, also Depotbank, Fondsgesellschaft, Haftungsdach, und konnten uns quasi drauf und dran machen, nun einen zulässigen Partner oder zulässige Partner zu finden für die Fondsauflage. Das heißt, das Jahr hat sehr, sehr toll begonnen und wir haben dann auch sofort gestartet. Wir haben also relativ viele Angebote uns eingeholt von Fondsgesellschaften, Verwahrstellen. Haftungsdach hat tatsächlich dann schon festgestanden. Das ist die Proactiva GmbH gewesen. Und ja, haben uns dann in der Folgezeit, also April, Mai, Juni, gemeinsam mit dem Team, also dem Team von der Fondsgesellschaft Hauck Aufhäuser Lampe, als auch mit Wirtschaftsprüfern von PwC Deutschland, uns dran gemacht, das Fondskonzept in ein Verkaufsprospekt zu fließen zu lassen. Und genau, haben dann am 7.7. oder beziehungsweise am 7.7.2022 waren wir dann soweit. Der Fonds war aufgelegt. Das Seed Money ist in das Sondervermögen geflossen und wir haben unsere ersten Orders aufgegeben und der Fight for Green Fonds ist so mit knapp 7,7 Millionen zur Erstzeichnung entstanden, aufgelegt worden. Einen Monat später ging es tatsächlich bei mir gleich weiter, weil ich nämlich im August mein erstes juristisches Staatsexamen geschrieben habe, was ich auch erfolgreich bestanden habe, also den schriftlichen Teil der staatlichen Pflichtfachprüfung. Und ja, dann nach dem Staatsexamen ging es dann im Fondsgeschäft sofort weiter. Ja, also das Staatsexamen habe ich quasi eingeschoben und dann mit dem Fondsgeschäft Gas zu geben. Bis Ende des Jahres sind so bis zu 8,8 Millionen dann insgesamt am Fondsvolumen generiert worden. Und ja, dann ging es für mich im Februar diesen Jahres dann zur mündlichen, im Januar diesen Jahres zur mündlichen Prüfung der staatlichen Pflichtfachprüfung im ersten juristischen Staatsexamen. Und die habe ich auch erfolgreich bestanden und war damit fertig, Diplomjurist, habe dann mein Zeugnis bekommen, meine Urkunde und so weiter und so fort. Und habe dann natürlich weiter Fondsgeschäft gemacht, die ganze Zeit. Die ganze Zeit Fondsgeschäft, parallel, du hattest es schon angesprochen, hatte ich mich engagiert im Akademischen Börsenverein Leipzig als Finanzvorstand, da bin ich heutzutage immer noch. Ich war im BVH, also den Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Dort war ich Mitarbeiter in der Rechtsabteilung ehrenamtlich. Genau, also man merkt, Finanzen haben im letzten Jahr eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ich habe, würde ich sagen, die ersten extrem wichtigen Karriereschritte abgeschlossen oder bin die gegangen. Also das letzte Jahr war sehr, sehr aufregend. Ja, also es war enorm viel an Erfahrungsdichte, die es da gab. Und jetzt blicke ich sehr, sehr optimistisch in das bevorstehende zweite Halbjahr 2023.
Ja, es hört sich echt nach einem sehr bewegten Jahr an. Ich habe es ja gerade eben schon mal angeteasert. 2021 hast du deine eigene Firma gegründet. Kannst du uns mal erklären, wie es dazu kommt, dass du mit 21 eine Fondsgesellschaft gründest und dann ein Jahr später, deinen eigenen Fonds auflegst? Wie kam es denn dazu?
Genau, Hintergrund ist, dass der Akademische Börsenverein Leipzig halt einen Treff ist für finanzinteressierte Studenten und man natürlich dort in sehr guter Gesellschaft ist, wenn man später mal was mit Finanzen machen will. Und das war bei mir der Fall. So sah auch mein beruflicher Werdegang im Studium aus. Ich hatte mich gleich im 5. Fachsemester für 2 Schwerpunkte eingeschrieben. Das ist eigentlich unüblich. Normalerweise macht man nur einen. Und ich hatte mir damals die Vorlesungen angeschaut, einmal zum Steuerrecht. Das war quasi der erste Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt war bei mir Unternehmensrecht, also insbesondere Kapital- und Konzernrecht, also Kapitalgesellschaftsrecht und Konzernrecht. Genau, und so, dass man die Grundlagen, die man natürlich schon kannte, ja, was braucht man, um eine GmbH zu gründen, Stammkapital für 25.000 Euro, ja, danach ein Stück weit natürlich vertieft hat, ja, im Rahmen des Studiums. Also solche Fragen wie verhält sich eine Geschäftsführung, welche Pflichten bestehen, welche Rechte haben die Gesellschafter, etc. Und das heißt, wenn es um das Thema rund um Gründung geht, hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Input seitens des Studiums. Es ist ja wirklich der Rechtsbereich gewesen. Auch eben auch solche Fragen, wie erstelle ich eine Satzung für die GmbH und so weiter und so fort. Und mit diesem theoretischen Wissen haben Robin und ich uns kennengelernt im Akademischen Börsenverein und haben drüber am Anfang nur so gedanklich geredet, was man mal später machen könnte. Und Robin wusste, dass ich in Sachen Nachhaltigkeit sehr engagiert bin. Robin wusste, dass ich bei Fridays for Future gerade in der Anfangszeit in Leipzig aktiv war, dass ich auf die Umweltschule in Europa gegangen bin und auch sonst im Rahmen des Börsenvereins mich immer sehr für nachhaltige Assets interessiert habe, aber eben insbesondere auch im erneuerbaren Bereich damals, aber eben auch unabhängig von diesem sehr gehypten erneuerbaren Bereich, sondern auch eben genau diese transformierenden Unternehmen mir angeschaut habe, wie die das machen. Und Robin kam damals auf die Idee, wir wollen beide was mit Finanzen machen. Du kennst dich sehr gut in Nachhaltigkeit aus. Wie wär's denn, wir haben so viel Greenwashing am Markt, da hat man einen Konsens. Wie wär's denn, wenn wir versuchen, unser eigenes Produkt zu shapen? Und mit dieser Idee, die Ende des Jahres 2020 entstanden ist, also in der Corona-Zeit, haben wir erst einmal angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Wir haben uns immer sonntags in einem Café getroffen, darüber uns zu unterhalten und zu recherchieren, um dann auch zu debattieren darüber, was wollen wir konkret machen und in welche Richtung könnte es gehen. Und ja, genau, ein halbes Jahr später war es dann soweit, dass wir ein grobes Ziel hatten. Wir hatten eine klare Vision, was wir machen wollen und waren dann eben dabei, genau in Leipzig unser Unternehmen zu gründen, die Advanced Sustainable Investment GmbH. Genau, so ist das quasi alles entstanden.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt oder auch angeteasert. Ich meine, ihr habt jetzt nicht irgendein Investmentprodukt aufgelegt, sondern der Fight for Green ist ein Artikel 9 vor mit einem ziemlich klaren Ziel. Du warst auf der Umweltschule, du warst bei Fridays for Futures aktiv. Kannst du mal so erklären, was jetzt deine Vergangenheit, deine Engagements damals mit der Auflage des Fonds zu tun haben oder warum es ausgerechnet ein Artikel 9 vor geworden ist?
Genau, das kann ich sehr gerne. Also du hattest ja meine Vergangenheit gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich war ja sowohl bei Fridays for Future als auch auf der Umweltschule, aber das reicht schon wirklich sehr, sehr weit. Ja, mein Vater ist sehr engagiert im NABU und auch bei Greenpeace, heutzutage immer noch, damals schon, und hat mich damals als Kleinkind schon mit zum NAJU genommen, ja, also zum Jugendbund des Naturschutzbundes. Und wir haben dort erste Arbeitseinsätze gemacht zur Erhaltung beispielsweise von Wiesenvegetation, haben wir also Entbuschungsaktionen gemacht hier in meiner Heimat. Genau, also das Thema Artenschutz, Umweltschutz, aber insbesondere auch Klimaschutz, das spielt schon sehr, sehr lange bei mir im Leben eine sehr, sehr große Rolle. Wie gesagt, zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch bis heute. Und ja, das war auch die Intention bei der Fondsauflage. Wir wollten, ich kann es mal so formulieren, wir wollten einen Klimaschutzfonds, ja, also wir wollten einen Fonds, der quasi dabei unterstützen soll, Transformationsprozesse zu beschleunigen bei Unternehmen. Ja, also Sinn und Zweck des Fonds ist es, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, um eben unser Klima zu schützen. Dafür ist es ja geschaffen worden. Und unser Fonds konzentriert sich also insbesondere auf CO2-Emissionen. Wenn man sich die Bereiche ESG anschaut, fokussieren wir uns also auf den Bereich E, also Environment. also Environmental, und wollen hier eben eine konsequente CO2-Reduktion ausweisen bei den Unternehmen, nämlich in den direkten und den indirekten Emissionen, Scope 1 und Scope 2 Emissions, und verfolgen hier die Strategie, dass unser Fonds, also unser Investmentvermögen, die Unternehmen, in die wir investieren, im Durchschnitt pro Jahr 7% CO2-Reduktion schaffen muss. Ja, das heißt, wir müssen tatsächlich das, was ich auch im Vorgespräch schon ein bisschen mal erzählt hatte, in die Sustainability Reports reinschauen, in die unterjährigen Veröffentlichungen beim CDP, und müssen wirklich schauen, wie verhält sich unser Unternehmen? Ist es dabei, CO2 zu senken oder eher wieder mehr zu emittieren? Ja, weil wir am Ende eben im portfoliogewichteten Durchschnitt eine 7%ige CO2-Reduktion ausweisen müssen. Und die Unternehmen, die wir uns da anschauen, die sind natürlich schon in gewisser Weise voranalysiert von uns. Ja, also sind jetzt, wir kaufen jetzt nicht blind Unternehmen und hoffen, dass die eine CO2-Reduktion ausweisen, sondern unser Investmentprozess ist wirklich sehr, sehr komplex. Ja, also es sind so fünf Selektionsstufen. Ja, und eine davon hatte ich gerade kurz erläutert, dass wir eben in die Sustainability Reports reinschauen, um zu schauen, weisen die eine CO2-Reduktion aus. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein Nachhaltigkeitsfonds, Artikel 9, ja, also ist der höchste Nachhaltigkeitsstandard, den es gibt. Wir verfolgen ein Impact-Ziel, und das Impact-Ziel entspricht dem Pariser Klimaschutzabkommen, nämlich 7% CO2-Reduktion per annum.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, so, ihr habt euch da irgendwie zusammengefunden, fandet euch sympathisch und habt gemerkt, ihr habt irgendwie ergänzende Eigenschaften. Aber dann hat man trotzdem ja noch keine Seed Money und man hat niemanden, der einen bei der Auflage unterstützt. Wie habt ihr denn das geschafft, überhaupt jemanden zu finden?
Jemanden zu finden bei der Unterstützung der Auflage oder für das Seed Money? Oder sowohl als auch?
Okay. Grundsätzlich, ja.
Genau, also das stimmt, das ist eine sehr spannende Frage, und tatsächlich kann man die ehrlicherweise nur beantworten, wir hatten einfach enorm viel Glück. Das muss man einfach so sagen. Ich will uns nicht abreden, dass wir sehr engagiert waren, dass wir sehr viel Zeit und Kraft in das damals noch Projekt genannte gesteckt haben. Und wir hatten damals, ich war damals tatsächlich so dreist und hatte die Idee, die wir immer uns drüber unterhalten haben, mal zu Papier gebracht und hatte einfach mal eine Handvoll Banken angeschrieben, noch damals, wie gesagt, ziemlich grün hinter den Ohren, mit der Anfrage, ob sie Lust hätten auf ein Gespräch darüber, dass man sich darüber einmal austauscht. Und tatsächlich war die DZ-Bank so freundlich und hat sich das Ganze mal angehört. Und vermutlich, beziehungsweise weiß ich, dass sie damals mit der Motivation in den Call gegangen sind, dass da schon deutlich mehr vorliegt als nur die Idee. Und wir haben trotzdem die Zeit bekommen, durften präsentieren. Und es waren insgesamt drei Leute, und zwei von den drei Leuten waren sichtlich nicht mitgenommen, sage ich mal so, sondern waren eher abgeneigt. Das hat man schon gesehen von dem Call. Eine dritte Person war, die ich heute auch noch kenne, die später wieder eine große Rolle gespielt hat, kann ich nachher vielleicht noch erzählen. Aber die eine dritte Person in dem Call, die hat es gut mit uns gemeint. Die meinte nämlich, also wo soll ich anfangen? So können sie das alles nicht machen. Ja, das wird nicht klappen. Da muss ich sie enttäuschen. Was sie machen können, ist, sich bei dieser Person zu melden. Und da hat er uns Kontaktdaten gegeben. Und das war ein Fondsberater. Und der hat uns zunächst erst einmal erklärt, in welchem Konstrukt wir unsere Idee realisieren könnten. Ja, natürlich gegen Entgelt. Aber ganz grundsätzlich hatten wir dann mal jemanden mit wirklich viel Ahnung da drin, wie zwei 20-Jährige in dem jungen Alter theoretisch in der Lage wären, in der Bundesrepublik einen Fonds selbst aufzulegen. Und mit diesem Konstruktwissen sind wir dann weitergegangen, haben die GmbH entwickelt. Und zwar war meine Idee immer, wir brauchen Repräsentanz im Unternehmen. Und das haben wir auf zwei Wege aufgebaut. Das ist einmal ein wissenschaftlicher Beirat. Also wir haben quasi uns nochmal zum Notar begeben, Paragraph 5a eingebaut in die Satzung, der Beirat hieß, und haben vier Beiratspositionen ausgeschrieben, beziehungsweise was heißt ausgeschrieben, hatten dann vier potenzielle Beiratspositionen, die wir dann noch besetzen mussten. Und da habe ich mich dran gemacht, viele Leute anzuschreiben, die ich entweder kenne oder Freunde kenne, die wiederum jemanden kennen, so dass sich der Beirat mittlerweile zusammensetzt aus wirklich wahren Größen. Also das ist beispielsweise einmal Professor Dr. Bernd Siebenhühner von der Universität Oldenburg für ökologische Ökonomie. Das ist ein ehemaliger Dozent von mir, Dr. Tillmann Schultheiß, Dozent in Leipzig für Kapitalmarktrecht. Dann haben wir Lisa Osada von Aktiengram bei uns im Beirat und wir haben seit neuestem die Bundesgeschäftsführerin des Verkehrsclub Deutschlands bei uns im Beirat, das ist die Caroline Ritter, so dass wir quasi ein wissenschaftliches sowohl Kontrollgremium, aber auch Konsultationsgremium im Unternehmen hatten. Ja, und haben uns quasi auch eine Geschäftsordnung für den Beirat geschrieben. Ich war Beiratspräsident und bin auch weiter Beiratspräsident. Und so finden jetzt quartalsweise Beiratssitzungen statt, wo bestimmte Sachen besprochen werden. Das ist die eine Säule.
Bitte? Was wird denn da zum Beispiel besprochen?
Oh, sehr, sehr unterschiedliche Themen. Also wenn es beispielsweise einen Wechsel in der Allokation gibt, wie beispielsweise neulich bei uns, ja, mussten wir die Heidelberg-Zement-Position verkaufen. Da waren quasi Erläuterungen dabei, wieso die Position verkauft wurde. Mit der Rückfrage dann an den Beirat, versteht ihr das? Teilt ihr diese Einschätzung des Fondsmanagements oder habt ihr Kritik? Ja, also beispielsweise ein Allokationswechsel, aber auch ganz allgemeine Themen. Beispielsweise hatten wir jetzt in der letzten Beiratssitzung auch die Themen des Verbrenneraus auf Europäischer Union, auf Ebene der Europäischen Union oder das mögliche Verbrenneraus oder jetzt beschlossene Verbrenneraus. Genau, und die Thematik rund um das Ölförderprojekt in Alaska, welches Joe Biden frisch genehmigt hatte, das hatte ich auch mit auf die Agenda genommen. Also das sind sehr konkret fondsbezogene Debatten, als auch sehr generelle, abstraktere Debatten, so um politisch Aktuelles. Ja, es ist quasi für mich tatsächlich einfach auch die Chance, von Fachleuten aus verschiedenen Richtungen viel Input zu bekommen, um damit natürlich wieder auch meine Meinung weiter zu stärken, zu überdenken oder. Ja, also es ist wirklich ein Konsultationsgremium und zum Teil eben auch, ich sag's immer auch, ein Stück weit Kontrollgremium, weil es natürlich auch dazu dient, Entscheidungen, die vom Fondsmanagement getroffen wurden, eben ja Dritten vorzustellen, die das dann bewerten können. Ja, genau. Also das ist sozusagen der Beirat als eher untypisches Gremium für eine GmbH, welches wir trotzdem zusätzlich haben. Und parallel habe ich damit angefangen und das liegt daran, dass ich halt in dem NGO-Bereich ganz gut vernetzt bin, durch meinen Vater und auch meine NAIO-Mitgliedschaft und so weiter und so fort, habe ich diverse NGOs angeschrieben mit der Frage versehen, ob sie Lust hätten, sich zunächst einmal auszutauschen, dass wir das, was wir vorhaben, einmal vorstellen und dann eben mit der Bereitschaft verbunden, also der Bereitschaftsabfrage, könnten sie sich vorstellen, Sponsoring-Partner von uns zu werden, dass wir quasi mit ihrem Logo werben dürfen, wenn wir sie überzeugt haben, dass eben auch wir sie überzeugt haben, ja, also so eine Art Autoritätsargument, sie her, selbst beispielsweise der Verkehrsclub Deutschland findet unser Produkt toll, ja, als eine Art Autoritätsargument. Und damit hatten wir ein Konzept, wir hatten sowohl einen Beirat, welcher ein Stück weit repräsentativer war als die schlichte Geschäftsführung, als auch 5 NGOs, die wir angebunden hatten im Rahmen von Sponsorings und sind dann tatsächlich in die, also das war tatsächlich meine Leistung, bin dann tatsächlich in die Kaltakquise gegangen. Das heißt, wir haben den VUV in gewisser Weise wie gemolken. Also wir haben die Mitgliederliste vom VUV genommen und haben die erstmal in Excel integriert. Und ich habe mich dann rangemacht, personalisierte Mails zu schreiben an jede einzelne Vermögensverwaltung. Wir haben, glaube ich, von 99% keine Antwort auf die Mail bekommen. Das war mir auch klar, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Oder kenne ich ja jetzt von meiner GmbH, würde ich wahrscheinlich auch nicht drauf antworten.
Was habt ihr denn da angefragt?
Eigentlich nur angefragt, dass wir ein Fondskonzept haben, was von Fridays for Future Aktivisten kommt, was also dem Gedanken des Pariser Klimaschutzabkommens entspricht, ob sie nicht Lust und Zeit hätten, sich darüber einmal auszutauschen. Ja, einfach auch ein Stück weit, wir haben das gar nicht so formuliert, dass wir Investoren suchen, sondern auch ganz allgemein gerne Kritik von Fachleuten hätten. Ja, genau, das war quasi so ein bisschen das Auftreten gegenüber der Vermögensverwalter, aber wir haben, wie gesagt, wenig Rückmeldung bekommen, bis keine. Ja, wo ich dann wirklich Rückmeldung bekommen habe, war dann Schritt 2. Ich habe dann nämlich mich eine Woche später an genau die Gesellschaften gewandt, telefonisch, und hatte dann nochmal hinterher telefoniert, wirklich auch ein bisschen genervt, glaube ich, den einen oder anderen, weil ich da so häufig dann nochmal angerufen habe. Aber es hat funktioniert, ja. Also wir hatten das Ganze 2 Monate lang. Also ich habe das tatsächlich 2 Monate gemacht. Und dann hatten wir endlich einen Termin in Hamburg bei einer Gesellschaft namens Hilferath Holding AG. Und dann sind wir im Oktober, November 2022 regelmäßig nach Hamburg gefahren, um uns vorzustellen, das Produkt vorzustellen, um Konditionen auszuhandeln, etc. Und ja, dann hatten wir tatsächlich wieder enormes Glück und hatten ein Commitment, das hatte ich vorhin schon erzählt, dass wir Seed Money in Aussicht gestellt bekommen, dass wir uns nach dem Jahreswechsel in Hamburg treffen sollten zu einem gemeinsamen Notartermin. Genau.
Naja, wunderbar. Also ein langer Weg, bestimmt auch ein Weg, wo man viel gelernt hat. Jetzt hast du ja schon ein paar Mal erzählt und angeteasert, dass du Aktivist bei Fridays for Futures warst. Das ist ja auch gerade aktuell, sag ich mal, wird das kontrovers diskutiert. Kannst du mal erzählen, was da dein Engagement war und wie das dich vielleicht jetzt noch irgendwie beeinflusst?
Genau, das kann ich sehr, sehr gerne machen. Also Fridays for Future ist ja so im Jahr 2018, 2019 entstanden im Norden von Europa und war damals eigentlich in Mitteleuropa zwar schon bekannt, aber noch nicht so präsent. Ja, also das, was ja heute Straßenblockaden waren oder sind, war ja damals bei Fridays for Future der Protest, dass Schüler und Schülerinnen einfach nicht zur Schule gekommen sind am Freitag. Ja, und das war damals schon sehr kontrovers diskutiert worden. Ist das überhaupt eine Protestform, die so sinnvoll ist, die man zulassen sollte, sollte der Staat da nicht härter durchgreifen. Aber es gab einfach so eine breite Welle von Bereitschaft von sehr jungen Leuten, eben auch den Freitag zu schwänzen und auf die Straße zu gehen, sodass das so sukzessive auch nach Deutschland übergeschwappt ist. Ja, und wir hatten in Deutschland 2019, also Anfang 2019, erste große Demos in Berlin, in Hamburg, also in den ganzen großen Städten. Und wir als Ostdeutschland, beziehungsweise als linker Pol in Ostdeutschland. Leipzig ist, hat ja eins der drei Direktmandate von den Linken. Genau. Also Leipzig ist ja eine Studentenstadt, die sehr links geprägt ist, auch mit viel Szene. Und wir hatten damals im Rahmen des Debattierclubs natürlich uns kontrovers ausgetauscht darüber, sind solche Protestformen sinnvoll oder nicht, ja? Oder minimieren sie nicht die Bereitschaft der älteren Bevölkerung, Klimaschutz zu betreiben, ja? Und hatten uns eigentlich nur, wie gesagt, ganz grundsätzlich über die Protestform unterhalten und kamen dann aber nach dem Debattierclub in Gespräche dahingehend, naja, wir müssten das eigentlich auch in Leipzig machen, weil Konsens war auch im Debattierclub klar, ist man da unterschiedlicher Meinung, es soll eine Debatte entstehen, aber ganz grundsätzlich war Konsens, das ist was Sinnvolles, wir müssten das in Leipzig eigentlich auch machen. Wieso gibt's das in Leipzig noch nicht? Ja? Und das war damals die Zeit, wo ich im zweiten Fachsemester war, ich hatte Staatsorganisationsrecht, und insbesondere da auch Grundrechte, ja, Artikel 8 Versammlungsfreiheit und auch die Anforderungen, die daran zu stellen sind, wenn man eine Versammlung abhalten will, also dass man sie anmelden muss oder wenn man eine Spontandemo macht, das unverzüglich nachholen muss, ja, oder wie man Versammlungsleiter wird. All dieses theoretische Wissen wurde mir in der Zeit übermittelt und ich habe mich dahingehend dann eben in die Gespräche mit eingebracht, in denen ich meinte, naja, Versammlung anmelden können wir dort, Versammlungsleiter muss das und das und das erfüllen, ja, der muss sich dort und dort und dort melden und hat die Pflichten und Rechte. Also ich konnte mich da in gewisser Weise einbringen und so kam es dazu, dass die ersten Fridays for Future Demos in Leipzig eben entstanden sind, eben durch genau diese Absprachen. Wir also auch Plakate geschrieben haben, am so und so vielten ist gemeinsames Plakate malen auf dem Campus, ja, und ja, so ist das entstanden und da ich war da natürlich nicht alleine, ja, es gab ganz, ganz viele Organisatoren dahinter, aber es, ja, so kam es zur ersten wirklich sehr, sehr großen Fridays for Future Demo in Leipzig, werde ich nie vergessen, gibt es auch tolle Bilder vom Videos, die ich noch habe, wie quasi einmal vom Bundesverwaltungsgericht quasi die Studiengruppe war, also nicht Studiengruppe, die Schülergruppe war vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und auf dem Campus die Studiengruppe, also die Studierenden und quasi die Studierendengruppe angefangen hat, über die Moritz-Bastei zum Bundesverwaltungsgericht zu laufen und quasi dort die Studiengruppe abzuholen. Und das waren so viele Leute, das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Und dann sind wir quasi einmal komplett durch Leipzig über den Ring gelaufen und ja, haben demonstriert und es war eine tolle Zeit. Und ja, die hat enorm geprägt, auch meines Erachtens nach, weil Fridays for Future noch die Ideen formulierte, die auch ich hatte, beziehungsweise eher nicht die Ideen formulierte, sondern die Kritik hatte, die auch ich extrem geteilt habe. Ja, wir haben 2015 einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen und wir machen de facto viel zu wenig dafür. Und die ganze Welt macht viel zu wenig dafür. Und deswegen muss es jetzt eine globale Bewegung von jungen Leuten geben, die aufsteht, die sagt, so geht's nicht weiter, ihr verspielt hier unsere Zukunft. Ja, und diesen Gedanken, den fand ich so wichtig und so herausragend, den ich auch eben nur bei Fridays for Future gesehen hatte, dass ich mich da gerne engagieren wollte. Das ist in der Zeit dann ein bisschen hat sich das verlaufen, auch ein Stück weit meines Erachtens nach, weil Fridays for Future auch ein Stück weit, sage ich mal, sich breiter aufgestellt hat, eben nicht nur noch Themen von Klimaschutz angesprochen hat, sondern auch viele soziale Themen, etc. Und da habe ich mich in der Folgezeit immer weniger gesehen, auch wenn ich den Kerngedanken von Fridays for Future immer noch zu 100% teile, die Emissionen müssen runter. Und ne, jetzt wieder Bogen zurückgespannt zum Fonds, auch das ist ja Sinn und Zweck des Fonds. Ja, Sinn und Zweck des Fonds ist, Emissionen zu senken, weil das einfach gerade am dringlichsten ist. Ja, und das habe ich damals bei Fridays for Future geliebt, dass die quasi mir aus der Seele gesprochen haben und ich mich da sehr, sehr gerne engagieren wollte und wollte das demzufolge auch im Fonds umsetzen.
Mhm. Jetzt hast du es gerade ja schon gesagt, du damals und du, es gibt jetzt, du kannst dich damit jetzt nicht mehr so ganz identifizieren. Wie blickst du denn auf die aktuelle Debatte, gerade jetzt vielleicht auch um die Klimakleber in Anführungszeichen?
Ja.
Ich meine, die Diskussion hat ja auch mittlerweile sogar die Vermögensverwaltung erreicht, hat ja ein größerer Vermögensverwalter vor ein paar Wochen angekündigt, die Strafen für die Klebeaktion übernehmen zu wollen, hat es dann daraufhin wieder zurückgezogen. Das wurde ja auch in der Community kontrovers diskutiert, sage ich mal. Wie ist da so dein Blick gerade auf die aktuelle Debatte?
Ja, also der Blick auf die aktuelle Debatte, vielleicht das mal ganz abstrakt, ist unglaublich emotional. Ne? Also das ist schon sehr bewundernswert, sage ich mal, wie man sich darüber austauschen kann und streiten kann, auch wunderbar streiten kann darüber. Genau, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist eine pauschale Antwort einfach nicht möglich. Und das wäre auch nicht gerecht, würde ich sagen, weil die Aktionen der letzten Generation sehr unterschiedlich sind. Ja, also wir erinnern uns wahrscheinlich alle dran, neben den Klebeaktionen hat es am Anfang diese Kartoffelbrei-Fälle gegeben und Tomatensoßenfälle im Kunstbereich. Ja, wir hatten jetzt aber in der Vergangenheit auch Fälle, wo gezielt Infrastruktur beschädigt wurde. Also ich meine jetzt gar nicht Straßen, sondern tatsächlich Infrastruktur im Öl- und Gasbereich beschädigt wurde oder zumindest versucht wurde zu beschädigen. So dass zunächst eine Differenzierung stattfinden muss, über welche Teilnehmer oder über welche Aktionen man sich in der letzten Generation oder über welche Teile der letzten Generation man jetzt reden will. Über ganz grundsätzlich die Rolle der letzten Generation habe ich mir auch natürlich Gedanken gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich im Großen und Ganzen trotzdem die letzte Generation für sehr, sehr wichtig halte. Weil erstens der Grundimpuls der letzten Generation ein positiver ist. Also es ist quasi keine kriminelle Organisation, die sich selbst bereichern will oder ähnliches, sondern es geht ganz einfach um eine positive Grundsache. Ja, wir wollen zu mehr Klimaschutz mahnen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist ganz einfach, dass die letzte Generation könnte meines Erachtens nach die Rolle einnehmen, und ich denke, das wird sie auch machen, immer wieder zu mahnen. Also Fridays for Future, jeden Freitag zu sagen, wir müssen mehr Klimaschutz machen, das hat enorm was gebracht. Aber dabei darf es natürlich jetzt nicht bleiben, weil die Klimaschutzmaßnahmen von jetzt reichen ja auch noch nicht aus, ehrlicherweise. Und deswegen braucht es meines Erachtens nach irgendwie eine Gruppe, die immer wieder die Dringlichkeit klar macht. Also die Dringlichkeit klar macht, dass wir mehr Klimaschutz betreiben müssen, auch in Deutschland. Ja, also klar ist Klimaschutz global betrachtet enorm wichtig, aber trotzdem muss es jedes Land für sich machen. Und man kann schon sagen, dass die aktuellen Maßnahmen in Deutschland eben nicht Paris-konform sind. Ja, und deswegen es Leute braucht, die daran immer wieder erinnern. Unsere Maßnahmen reichen noch nicht. Ja, wir müssen noch mehr machen und so weiter und so fort. Und genau diese Rolle nimmt meines Erachtens nach die letzte Generation ein und konterkariert so den Versuch mancher Politiker, immer wieder zu bremsen. Damit will ich jetzt gar nicht auf die FDP zu sprechen kommen, überhaupt nicht, sondern das ist parteiübergreifend so, dass häufiger mal in dem Nebensatz in Talkshows oder so immer suggeriert wird, immer so insinuiert wird, ja, wir müssen das ja jetzt alles jetzt nicht sofort machen, wir haben ja noch genug Zeit, ja, und da würde ich sagen, nimmt die letzte Generation eine sehr, sehr wichtige Rolle ein, eben nämlich die Gegenrolle, ja, wir müssen viel machen, wir müssen das jetzt machen, etc. Und jetzt meines Erachtens nach, wenn es um die Protestform an sich geht, muss man eben wirklich immer sehr einzelfallbezogen draufschauen. Also Demonstration ist allgemein die Demonstrationsfreiheit, Artikel 8 ist ein enorm hohes Rechtsgut in Deutschland. Ja, also ich komme aus Ostdeutschland. Ja, meine Eltern sind damals in der DDR genau dafür auf die Straße gegangen, dass machen dürfen. Also mir ist die Bedeutung der Versammlungsfreiheit sehr bewusst, ja, und was es auch bedeutet, wenn keine Versammlungsfreiheit besteht, auch das ist mir bewusst. Deswegen bin ich ganz grundsätzlich erst einmal dabei zu sagen, okay, die Rechtfertigungsgründe, weswegen solche Versammlungen verboten sein müssen, die müssen schon sehr hoch sein. Ja, das muss im relativen Gewicht schon sehr, sehr schwere Argumente sein, dass man Demonstrationen verbietet. Und nun ist es so, dass man ja ganz grundsätzlich sagen kann, naja, die Demonstrationsfreiheit hört eben dann auf, wenn Straftaten begangen werden. Und das teile ich ehrlicherweise auch. Ja, also das sehe ich genauso. Also die Demonstrationsfreiheit zu instrumentalisieren zur Straftatbegehung sollte nicht stattfinden. Die Frage ist halt nun wiederum, ob das die Demonstranten gezielt machen, ja, also gezielt darauf anlegen, genau die Versammlungsfreiheit zu instrumentalisieren, um Straftaten zu begehen, oder ob es nicht andersrum ist. Ja, also das muss man halt immer Einzelfall betrachtet sich anschauen. Und es gibt Fälle, wo ich sagen würde, okay, hier ist es richtig, dass da auch mit Strafe gedroht wird und gegebenenfalls auch wirklich dann sanktioniert wird, also umgesetzt wird. Ja, aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Ja, also nur als ganz, ganz kleines Beispiel, dann bin ich auch fertig dazu. Man kann ja Straßenblockaden auf verschiedenste Wege machen. Ja, man kann ja die komplette Autobahn beispielsweise oder die komplette Straße blockieren, sodass absolut niemand mehr durchkommt, auch kein Rettungswagen, auch kein Mann beispielsweise, der zu seiner Frau im Kreis sein muss, weil die gerade ein Kind bekommt oder zur Beerdigung muss oder. Also extreme Fälle, wo man auf jeden Fall sagen muss, die Personen müssen jetzt durch. Ja, die nicht durchzulassen, das wäre eine unbillige Härte für die Person und ja, nicht nachzuvollziehen. Ja, da würde man, wenn man im Sprech der Nötigung ist, sagen, das ist verwerflich. Für die Juristen, die den Podcast hören, die werden das verstehen. Wenn man allerdings Straßenblockaden so organisiert, dass in solchen Extremfällen Rettungswagen, Polizeiwagen oder die eben genannten Fälle problemlos durchkommen können und wirklich nur ein bestimmter Teil der Autofahrer eben gebunden wird zeitlich für eine gewisse Zeit, dann würde ich sagen, ist man auf jeden Fall raus aus einer Strafbarkeit und dann ist man im Rahmen der Demonstrationsfreiheit auf jeden Fall geschützt, also der Versammlungsfreiheit. Ja, also ganz grundsätzlich, wie gesagt, muss man den Einzelfall anschauen, wie die Demonstration oder die Versammlung organisiert sind, ja, um dann eben zu einer Bewertung zu kommen, ist das jetzt noch von der Versammlungsfreiheit gedeckt oder eben nicht. Also du merkst, ich habe da eine sehr differenzierte Betrachtungsweise, pauschal gehe ich da gar nicht vor.
Da spricht auf jeden Fall der Anwalt aus dir, merke ich gerade, von deiner Argumentation. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Stimmen, nur um das jetzt mal gesagt zu haben und die Debatte jetzt nicht, um das nicht viel zu sehr zu vertiefen, die den Aktivisten vorwerfen, Leben zu gefährden, was du gerade schon angeteasert hattest, indem man eben keine Krankenwagen mehr durchlässt durch Straßenblockaden. Es gibt Leute, die auch sagen, dass sie deswegen Staatsfeinde sind. Oder das finde ich, die legitimere Kritik ist ja auch, dass durch diese extremeren Aktionen praktisch Menschen, die eigentlich für Klimaschutz da sind und dafür zu begeistern werden, verschreckt werden und dann nicht dadurch einfach nicht abgeholt werden. Wie siehst du das denn?
Also die Kritik, gerade letzteres teile ich tatsächlich, weil das auch Sachen sind, die ich in meinem persönlichen Umfeld mitbekomme. Personen, die dahingehend einen Bewusstseinswandel gemacht haben oder beziehungsweise einen Gedankenwandel gemacht haben, eben erkannt haben, okay, wir müssen wirklich Klimaschutz betreiben, dass die jetzt wieder eine Abneigung abgeneigter sind. Das kriege ich, wie gesagt, auch in meinem persönlichen Umfeld mit und das sehe ich auch als wirkliche Gefahr an, auf jeden Fall. Die Kritik dahingehend, sie lassen keine Rettungswagen durch, wie gesagt, teile ich. Also wenn dem so ist, dann sollte das auch strafrechtlich berücksichtigt werden, auf jeden Fall. Nun ist es aber, wie gesagt, immer so, und darauf möchte ich nochmal hinweisen, der Grundimpuls der letzten Generation ist ein grundpositiver. Ja, also diese Terroristenvergleiche oder so, die finde ich erstens sehr unfair und zweitens auch extrem verzerrend. Ja, und ich bin mir nicht immer sicher, was schädlicher ist, die Demonstration oder dann das danach Gesagte über die Demonstranten. Ja, weil wenn CDU beispielsweise und CSU sich immer die Bälle zuspielen und sagen, naja, jetzt ohne politische Wertung, ne, nur das bekommt man natürlich mit dem politischen Geschehen, wenn die sich die Bälle immer zuspielen und sagen, ja, das ist ja eine grüne RAF, ja, oder eine wie eine Terrororganisation, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, ob dieses Gesagte eher dazu führt, dass die Leute das aufschnappen und dann der Überzeugung sind, ja, die könnten ja recht haben, das ist ja wirklich alles schlimm und dadurch die Bereitschaft sinkt. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, von welcher Richtung das kommt, ob das wirklich von den Demonstranten kommt mit einem grundpositiven Ansatz oder Dritten, die eben dann das kommentieren. Ja, also da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Debatte höchst emotionalisiert ist mittlerweile. Ja. Naja, okay, zurück zur Vorindustrie. Ja, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, es ist eine sehr alte Industrie oder eine alternde Industrie. Es gibt weniger, also sie gibt es natürlich, die jungen Fondsmanager, die jungen Vermögensverwalter, aber es gibt sie, sage ich mal, weniger, beziehungsweise sie werden gesucht. Was glaubst du denn, warum das so ist? Warum gibt es so wenig junge Menschen, die in die Industrie kommen? Und wie kann man da Anreize schaffen, dass mehr junge Menschen wieder in die Vermögensverwaltung, ins Private Banking oder ins Fondsmanagement gehen?
Ja. Das ist tatsächlich gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage. Also ehrlicherweise glaube ich, dass es zum einen an dem strukturellen Fachkräftemangel ganz allgemein liegt, ja, dass uns einfach Arbeitsplätze fehlen, beziehungsweise Arbeiter fehlen, Arbeitnehmer fehlen. Ich glaube, das ist nicht nur in der Finanzbranche momentan problematisch. Mein Bruder ist Arzt, ja, der kann mir da ein Lied von singen, dass denen auch Personal fehlt. Ich glaube tatsächlich auch ein Stück weit, dass sich das Problem wieder auflösen wird in Zukunft tatsächlich. Und zwar Hintergrund ist so meine Erfahrung im in den Börsenvereinen, was ja Anlaufstelle für junge finanzinteressierte Leute ist. Und da ist schon die Erfahrung gewesen, ich habe dort angefangen im Jahr 2019, da waren wir so 60 Mitglieder. Durch die Corona-Zeit sind wir mittlerweile 240 Mitglieder. Also wir haben den enormen Zulauf bekommen von jungen Leuten, von jungen finanzinteressierten Leuten. Und auch meine Erfahrung ist, dass gerade in meinem Umfeld Leute, die mit Finanzen vorher überhaupt nichts zu tun hatten, immer finanzinteressierter werden, ja, durch die Smart Worker, die es gibt und so weiter. Und ich denke tatsächlich, gehe auch stark davon aus, dass gerade solche Börsenvereine eben genutzt werden müssen von der etablierten Fondsbranche als Schnittstelle hin zum jungen Publikum. Weil das, was wir als Börsenverein, da kann ich auch nur aus Erfahrung drüber erzählen, wirklich super gerne machen, ist genau das, ja, also in Vermögensverwaltung reinzuschauen, in Family Offices, etc. Ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß, einfach mal Profis bei der Arbeit zuzuschauen, weil letztendlich nichts anderes machen wir im Rahmen des Börsenvereins auf eine sehr primitive Weise. Ja, wir haben so Demo-Depots, Wikifolio, ja, wo wir in einem Wettkampf stehen und immer, na gut, wir zocken eher und traden eher, das macht die Vermögensverwaltung ja eher nicht, die investierte eher. Aber ganz grundsätzlich ist da schon ein enormes Interesse von vielen jungen Leuten da. Und ich glaube, es liegt tatsächlich einfach ein bisschen an der, an der Rekrutierung des diesen jungen Personals. Ja, also man, ich erkenne das selbst, jüngere Unternehmen, die kennen die Anlaufstelle, Börsenvereine schon, ich sage jetzt mal schon etabliertere Player wie eine Deutsche Bank oder so, die könnte da meines Erachtens nach deutlich mehr draufsetzen, ja, weil das ist auch eine Erfahrung, die wir im Börsenverein hatten, wir haben die 1000 Mal angefragt, hätten sie Lust, nicht mal gemeinsam mit dem Akademischen Börsenverein Leipzig eine Veranstaltung zu organisieren, wir könnten die Universität Räume anmieten, sie könnten sich vorstellen und so. Und da kommt einfach wenig Interesse tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass es weniger daran liegt, dass die jungen Leute weniger finanzinteressiert sind, sondern dass erstens es ein strukturelles Fachkräfteproblem gibt und zudem möglicherweise die Rekrutierung diesen potenziellen jungen Personals jetzt nicht so die beste ist in den anekdotischen Erfahrungen, die ich da habe. Ja, also da wird von den Wirtschaftsprüfern und so ganz, ganz viel gemacht, KPMG, PwC und so, die sind da sehr, sehr engagiert, auch EY, aber gerade so von der Vermögensverwaltungsschiene überhaupt nicht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil meines Erachtens nach die Börsenvereine da einer der größten Hebel sind. Also dass immer weniger Leute in der Finanzbranche arbeiten, das kann durchaus sein. Dazu kenne ich tatsächlich wenig Zahlen, sondern auch nur Erfahrungen, die ich habe, ja, Stichwort Fondskongress. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher gerade in so eine Zeit ist, wo immer mehr Leute sich für Finanzen interessieren. Ja, also das ist zumindest das, was ich in meinem sozialen Umfeld stark wahrnehme und auch in meiner Vorstandszeit schon wahrgenommen habe.
Jetzt vor allem wahrscheinlich auch geprägt durch den Retail-Boom, den du gerade schon angesprochen hast, während Corona der letzten 2 Jahre. Andere Sache, es gibt nicht nur sehr wenige junge Leute, es gibt auch sehr wenige Frauen in der Industrie. Wie ist das denn bei euch im Börsenverein? Ist das da durchmischter oder habt ihr da auch einen sehr geringen Frauenanteil?
Das ist ein Riesenproblem, der Frauenanteil, den haben wir nämlich auch. Ja? Also trotz dessen, dass wir so 20er sind, ja, also bei uns ist eigentlich niemand älter, sage ich mal, als 26 oder die wenigsten älter als 26, trotzdem ist der Frauenanteil total unterrepräsentiert. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil wir wirklich meines Erachtens nach viel dafür gemacht haben. Gerade ich habe mich da sehr engagiert, dass wir beispielsweise die Satzung gendern, ja, auch wenn ich persönlich kein super Freund bin vom Gendern und so, war meine Idee, naja, wir müssen es irgendwie schaffen, mehr Frauen zu bekommen, ja, und wir wollen mehr Frauen haben, also müssen wir die auch direkt ansprechen, ja, das war quasi so ein bisschen die Idee, auch wenn, ja, das vielleicht ich persönlich jetzt sonst nicht mache, ja, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir wirklich explizit Frauenveranstaltungen, beziehungsweise nicht wir als ABV, aber der BVH, Frauenveranstaltungen organisiert haben, also so Meetups, extra nur für Frauen. Beispielsweise, was wir noch gemacht haben, ist eben wirklich, wenn wir Veranstaltungen haben, also erst die Veranstaltung, ja, im Börsenverein, also wo wir wirklich neue Mitglieder akquirieren wollen, für den Börsenverein wollen wir auch wirklich gezielt Frauen ansprechen und da ist es halt auch so, dass wir haben, glaube ich, eine Handvoll Mädels gerade bei uns im ABV in leitender Verantwortung, sind so 3-4 Stück und da haben wir wirklich auch gefragt, könnt ihr nicht mitkommen zu dem Zeitpunkt oder da gezielt Frauen ansprechen, dass wir mehr Frauen reinbekommen in den Verein. Also das ist ein totaler Struggle, also da kämpfen wir wirklich sehr, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob das wirklich die schlechte Akquisition ist, ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Es ist ein Problem, was sich nicht so leicht lösen lässt auf jeden Fall. Und ja, wir auch schon auf verschiedensten Wegen angegangen sind, aber ich ehrlicherweise auch noch nicht die ja Universallösung gefunden habe. Möglicherweise lässt sich das wirklich nur etablieren, dass es wirklich eine bestimmte ja Frauenanzahl gibt, eine bestimmte Frauenquote über eine zeitweise, also eine temporäre feste Frauenquote. Ja, das weiß ich nicht, ob das klappen könnte, wird sich zeigen. Aber ja, das ist so ein bisschen die letzte Maßnahme, die mir einfallen würde, um einfach mehr Frauen einzubinden. Weil wir haben so viel probiert, aber es hat tatsächlich sehr, sehr wenig gebracht, ehrlicherweise.
Gut, das andere Problem ist natürlich wahrscheinlich auch, was ich zumindest immer wieder gesagt bekomme, dass es keine weiblichen Bewerber gibt. Das heißt, überhaupt erstmal, genauso wie bei den Jungen, vielleicht ein ähnliches Thema, dass es weniger junge Bewerber gibt. Man muss irgendwie da vielleicht von der Unternehmerseite mehr dafür tun, was du gerade auch schon erwähnt hast, um die Frauen oder junge Bewerber allgemein mehr anzuwerben oder zu akquirieren. Ja, dann, wir sprechen jetzt gerade miteinander. Ich sitze in München, einer der reichsten Regionen Deutschlands. Das Wealth Management, Asset Management, Private Banking etc. ist ja auch hauptsächlich in Frankfurt, Hamburg, München beheimatet. Du sitzt gerade zwischen Eisenach und Erfurt, hast du mir vorhin erzählt, und hast in Leipzig studiert, bist in Ostdeutschland geboren. Da gibt's jetzt nicht so viele Vermögensverwaltungen, Asset Manager oder Fondsgesellschaften, zumindest nach meinem Eindruck. Aber was man immer wieder hört, ist, dass größere Privatbanken das als neue Wachstumsregion identifiziert haben. Wie ist denn so dein Eindruck von der Vermögensverwaltungslandschaft in Ostdeutschland?
Tja, also da kann ich deine Einschätzung ganz grundsätzlich teilen. Also die Quantität ist tatsächlich nicht so gegeben wie in den Metropolen, die du gerade genannt hattest. Ich glaube, das liegt halt zum einen an der Geschichte, ne, dass halt die DDR alles andere als kapitalistisch war. ich glaube, daran liegt es ein Stück weit, dass es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen hinterherhängt. Dahingehend, gleichwohl muss ich sagen, dass ich schon mitbekomme, dass es 1-2 Vermögensverwaltungen jetzt neu gibt in Leipzig. Ja, also das ist bei uns beispielsweise in Leipzig der Fall. Da kenne ich 3 Unternehmen, die hier in der Vermögensverwaltung tätig sind. Ja, also uns inklusive jetzt, genau. Und dass tatsächlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch entsteht. Ja, also wir hatten dahingehend Gespräche auch, wie gesagt, eigentlich mit Konkurrenz von uns, also eigentlich Konkurrenz von uns, aber wir waren da halt so offen und haben gesagt, ja, wir müssen irgendwie das Thema der Finanzen, der Vermögensverwaltung immer mehr eigentlich auch in Ostdeutschland integrieren und ja, wieder gemeinsam überlegt haben, Veranstaltungen zu organisieren, ja, um eben genau das zu schaffen. Jetzt ist es natürlich durch meinen Umzug nach Hamburg ein Stück weit wieder ja schwächer geworden, die Impulse dahingehend. Aber das ist eine Einschätzung, die ich ganz grundsätzlich, wie gesagt, teile. Ich glaube, da tut sich schon ein bisschen was. Ich glaube, das ist, wie gesagt, historisch bedingt. Sehe es aber auch als starken Wachstumsmarkt. Ja, Ja, tatsächlich. Und vielleicht ein wichtiger Grund ist halt auch einfach, dass in Ostdeutschland halt auch einfach nicht so viel Geld vorhanden ist wie im Westen von Deutschland. Ja, also wenn ich da in Metropolen denke wie München oder Hamburg, ja, was man dort im Durchschnitt verdient, davon träumt ein Leipziger, ja, oder ein Dresdner. Ja, also das ist halt auch nicht so ausgeprägt, sage ich mal. Und vielleicht liegt es auch daran, ja, weil Vermögensverwaltung oder allgemein investieren macht ja Sinn, wenn man wirklich viel Geld hat. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann ja, macht das schon Sinn auf jeden Fall, aber dann ist es vielleicht nicht so renditestark oder so ertragsreich in absoluten Zahlen, wie es bei einem größeren Betrag wäre. Genau, also vielleicht schreckt auch das ab. Ich weiß es aber tatsächlich nicht, keine Ahnung.
Ja, lieber Wilhelm, vielen Dank für diese super interessanten Einblicke. Es war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag, den wir hier gemacht haben. Ich würde das jetzt mal den Deckel drauf machen. Danke für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Super, vielen lieben Dank, hat mich gefreut.